Micro Europa.
Sounds moderne,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Tagtäglich werden wir beschallt und beschallen uns selbst. Nur in den wenigsten Momenten befinden wir uns in einer vollkommen stillen Umgebung. Vorbeifahrende Autos, Vogelgezwitscher, Tastaturtippen, klingelnde Telefone, die Kaffeemaschine. All diese Geräusche und Klänge sind uns so vertraut, dass wir sie sofort erkennen. Und doch schenken wir ihnen meist nur unterbewusst Beachtung. Es sei denn natürlich, wir verdienen mit ihnen unser Geld. Zum Beispiel als Sounddesigner oder Tontechniker. Herzlich willkommen hier bei Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ich bin Anton Wössner.
Und ich bin Franziska Wasserberg. Zu Gast bei uns im Studio ist heute Dr. Kiron Patka.
Hallo, guten Morgen.
Er ist akademischer Mitarbeiter am Institut für Medienwissenschaft hier in Tübingen. Dort forscht er unter anderem zu den Themen Radio-Sounddesign, Audiojournalismus und Radioproduktionskultur. Als Medienwissenschaftler und gelernter Tontechniker kennt er sich natürlich bestens mit Sound aus. Nicht umsonst steht in seinem Profil, Radio als Sound stellt eine Konstante seines Berufslebens dar. Herr Patka, wir freuen uns sehr, dass Sie Zeit gefunden haben und mit uns heute hier im Studio sind, um über Sound zu sprechen.
Ja, danke, dass ich hier sein darf.
Wir freuen uns auch. So, bevor wir so richtig loslegen, möchten wir erst noch einen Musikwunsch von Ihnen spielen. Sie haben sich PJ Harvey mit ihrem Song I Can Hardly Wait gewünscht. Viel Spaß.
I can hardly wait. I can hardly wait. I can hardly wait. I can hardly wait.
I Can Hardly Wait von der britischen Sängerin PJ Harvey. Wir sind zurück im Studio mit unserem Gast Kiron Patka und wollen mit ihm über das Thema Sound sprechen. Herr Patka, Sie als gelernter Tontechniker und akademischer Mitarbeiter hier im Institut müssen es doch wissen. Was meint der Begriff Sound überhaupt?
Das ist natürlich gleich die schwierigste Frage zum Anfang, denn es ist echt eine knifflige Sache. Mit Sound können so viele Dinge gemeint sein, so unterschiedliche Dinge auch. Also wenn wir zum Beispiel an Film denken und das ist vielleicht das, was uns allen als erstes einfällt, dann sagt man oft der Sound von einem Film. Also damit ist dann die ganze Tonspur, also alles, was man überhaupt hört, statt sieht. gemeint. Aber wenn ich jetzt einen Soundtrack zu einem Film runterlade von Herr der Ringe oder sowas, dann kriege ich meistens vor allem die Musik zugespielt. Aber gerade bei Musik sagt man auch oft, da hat jemand einen bestimmten Sound, einen bestimmten Klang, einen bestimmten Stil. So hat, was weiß ich, zum Beispiel Billie Eilish gerade einfach einen total krassen Sound, muss man sagen, der relativ neu ist, den wir so noch nie gehört haben. Und der ist einfach völlig anders als, was weiß ich, Taylor Swift oder sowas klang. Das ist auch so ein ganz eigener Sound, den sie hat. Aber auch Dinge, Geräusche. Ich sage mal, ein Auto kann zum Beispiel einen klassischen Sound haben. Oder eine Stadt, der Sound von New York. Ich glaube ja, dass ich den Sound von New York im Ohr habe, obwohl ich noch nie da gewesen bin, einfach von den Filmen, die ich kenne. Auch das würde man mit Sound bezeichnen. Und viele Leute im Radio sagen, Sound ist wichtig und meinen damit eigentlich, wir brauchen Geräusche. Wir müssen also Atmos mit einbauen. Wir dürfen nicht nur reden im Radio, sondern müssen es auch hörbar machen. Wir müssen sozusagen das Plätschern hören oder wir müssen den Sound der Stadt wirklich zu Gehör bringen, statt nur darüber zu sprechen. Deswegen ist es ein total flexibler und sehr flüssiger Begriff und eigentlich muss man immer erstmal klären, was man damit meint. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Also hört sich nach viel an, was dahinter steckt, hinter dem Wort Sound.
Ja. Kann man denn sagen, dass Sound erst das Radio lebendig macht?
Naja, man kann vor allem erstmal sagen, dass Radio erstmal Sound ist. Mhm. Und das ist ja was so ein ganz typischer Satz von Radiotheoretikern immer gewesen ist. Radio ist Sound. Radio ist erstmal Sound. Radio ist Klang. Und damit meinen auch viele, vor allem auch Journalisten oder ambitionierte Journalisten, Feature-Autoren wie Helmut Kopetzky zum Beispiel oder Jens Jarisch, dass man tatsächlich dieses Lebendige erst dadurch bekommt, dass man mit Geräuschen arbeitet und dass man mit dem Raum arbeitet, also mit dem akustischen Raum, den Radio herstellen kann, dass man alle Möglichkeiten auslotet, die akustische Gestaltung überhaupt zur Verfügung hat.
Gibt es irgendwie schlechten Sound oder guten Sound? Kann man da irgendwie eine Unterscheidung treffen?
Das ist natürlich eine spannende Frage für jemanden wie mich, der als Tontechniker angefangen hat. Denn ich bin ja damit aufgewachsen oder meine Aufgabe war es immer, möglichst guten Sound herzustellen, gute Qualität. Und es gibt ja eine riesen audiophile Szene, die sagt, sie brauchen vergoldete Stecker und so weiter und die Kabel sind dreifach gedrillt und ich weiß nicht was, um noch einen besseren Sound herzustellen. Ich bin da ein bisschen davon abgerückt inzwischen. Ich würde sagen, Sound kann sehr viel transportieren. Und wenn wir uns jetzt so nach klassischen Beispielen aus dem Radio orientieren, wenn ich ein Interview führe und führe das über eine Telefonleitung, dann würde man vielleicht erstmal sagen, ist ein schlechterer Sound, als wenn ich wirklich mit einem hochwertigen Mikrofon vor Ort wäre. Aber gleichzeitig sagt mir das dann, dieses Interview ist über ein Telefon zustande gekommen. Da ist offenbar eine ziemlich große Distanz dazwischen gewesen. Die interviewte Person ist womöglich in einem ganz anderen Land oder weit weg. Und das allein ist schon mal eine Information, die wichtig ist und die eben über den Sound auch transportiert werden kann.
Ist ja auch immer die Frage, wie man den Sound dann anhört. Also viele hören ja auch zum Beispiel laut am Handy. Das sind ja auch gar keine guten Lautsprecher. Ob man da dann noch die Qualitätsunterschiede so merkt, ist die Frage.
Ja, und klar, aber aber wir merken ja auch gleichzeitig, dass gerade die Musikproduktion sich darauf einstellt. Ob das jetzt Handy-Lautsprecher oder früher war es mal der Ghetto-Blaster, die Stereoanlage, das Küchenradio. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie wir Musik hören können, über welche Geräte wir Musik hören können, in was für Situationen wir uns dabei befinden. Und die Musikindustrie passt sich dem an und gestaltet Musik auch anders, sodass es womöglich auf dem Handy-Lautsprecher oder heute über Kopfhörer, also wieder Stichwort Billie Eilish, das ist typische Musik, die über den Kopfhörer funktioniert und nicht über eine Stereoanlage aus den 80ern. Also die Musikindustrie passt sich auch an diese Geräte an.
Sie haben es ja gerade schon angesprochen, dass Sie Tontechniker sind, Gelernter. Können Sie vielleicht uns erzählen, wie Sie zur Ausbildung gekommen sind?
Ja, da kann ich tatsächlich ein bisschen dazu erzählen. Also ich habe mich schon ziemlich früh dafür interessiert, wie eigentlich der Ton entsteht. Ich war, also wie viele Tontechniker bin ich auch so ein Stück weit ein verkappter Musiker, der nie so gut war, dass er irgendwie auf den grünen Zweig gekommen wäre damit. Und das ist ja dann so eine typische Reaktion, dass man sagt, dann probier es halt mit der Technik. Das ist irgendwie handhabbarer.
Was für ein Instrument spielen Sie denn?
Klavier vor allem. Ich habe aber auch ein bisschen Gitarre und ich habe Kirchenorgel gelernt. Ja, natürlich ist der Rundfunk oder das Radio erstmal ein Riesenarbeitgeber gewesen. Da habe ich mich für interessiert. Aber zu der Zeit, als für mich die Ausbildung anstand, gab es diese klassische Tontechniker-Ausbildung gerade nicht mehr. Also die ARD hat ja selbst ausgebildet und hat das dann irgendwann aufgehört. Und in dieser Lücke, in der ich mich dann befunden habe, habe ich mich für eine privatschulische Ausbildung entschieden an der SAE in Köln. Das ging ziemlich schnell, das war in 3 Monaten rum und danach war ich dann sozusagen ausgebildeter Sound Engineer, hieß es dann. Und habe es dann auf ein paar Umwegen trotzdem geschafft, damit zum Radio zu kommen, was echt cool war.
Haben Sie sich nach den 3 Monaten dann auch bereit gefühlt schon für die Arbeitswelt?
Entschuldigung, 3 Semester. Ich habe 3 Monate gesagt, ich meine 3 Semester. Okay. Damals habe ich mich total bereit gefühlt für die Arbeitswelt und bin dann ziemlich auf die, also habe dann sehr schnell gemerkt, dass ich eben eigentlich noch wirklich keine richtige Ahnung von Radio habe. Das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis ich überhaupt einen Eindruck hatte, zu verstehen oder einigermaßen zu wissen, wie eigentlich so ein Funkhaus funktioniert, wie Radio entsteht.
Sie haben ja nach Ihrer Ausbildung unter anderem beim SWR gearbeitet. Können Sie uns sagen, wie da so Ihr Arbeitsalltag aussah?
Ja, der Arbeitsalltag in einem Funkhaus ist teilweise sehr bürokratisch, das muss man schon auch sagen, teilweise auch sehr, sehr kreativ. Das war also so ein bisschen, das waren die beiden Pole, zwischen denen ich mich bewegt habe. Also es ist als Tontechniker beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon ziemlich oft so, dass man Schichten hat, dass mir gesagt wird, wann ich anfange und wann ich aufhöre. Und es war bei mir sehr oft so, dass ich um 6 Uhr morgens angefangen habe zu arbeiten und um 14 Uhr aufgehört habe. Das heißt, dieser Schichtenplan hat im Grunde diesen ganzen Rahmen schon hergestellt. Da ging es nicht so sehr darum, wann ich was oder was die Arbeiten sind oder wie der Alltag der Redaktionen ist, sondern ich habe mich an meinen Schichtenplan gehalten. Und gleichzeitig war es natürlich ein sehr kreativer Job, weil ich viel mit Musik, viel mit Sound gearbeitet habe und dabei auch gelernt habe, Sound eben als eine Ausdrucksebene zu verwenden. Ich konnte dann also ziemlich viel Kreatives machen, was zwar nicht direkt Musikproduktion ist, aber eben typische Radioformate, in denen ich doch viel arrangiert habe, viel gestaltet habe, viel gemischt habe. Das hat schon ziemlich Spaß gemacht.
Inwiefern beeinflusst denn Ihre praktische Erfahrung Ihre Arbeit an der Universität jetzt?
Ziemlich, muss ich schon sagen. Es ist auch wahrscheinlich wäre ich gar nicht an diese Stelle hier gekommen, wenn ich nicht diese Praxiserfahrung mitgebracht hätte. Ich habe erst angefangen zu studieren, nachdem ich schon, ich glaube, 10 Jahre lang als Tontechniker gearbeitet habe. Und auf die Weise habe ich einen Erfahrungsschatz, sage ich mal so, mitgebracht. Das heißt, ich wusste schon ziemlich genau, wie Medien funktionieren. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber ich wusste ziemlich genau, wie Radio eigentlich hergestellt wird. Und es hat mir sehr dabei geholfen, das auch eben auf eine theoretische Ebene zu heben und auch zu unterrichten. Und letzten Endes ist es ja auch so, dass ich hier sehr viele Praxiskurse unterrichte. Und da ist es natürlich total hilfreich, das einfach schon mal gemacht zu haben. Das ist ja immer so, ne?
Ja.
Über einen von den Kursen werden wir ja später noch sprechen. Aber erstmal, also Sounds, die wir auf Abruf hören, also sei es am Handy, so als mobilem Endgerät oder auch im Radio, sind ja nie live. Und das möchte ich jetzt mal an dieser Stelle uns allen bewusst machen, weil die Sounds passieren ja nie in unserem tatsächlichen Umfeld. Also hier im Studio ist es jetzt gerade sehr still. Und wenn man sich das vor Augen führt, dann stellt sich ja so die Frage nach den technischen Voraussetzungen von Sound, über die wir ja gerade schon ein bisschen gesprochen haben. Und könnten Sie da vielleicht noch mal ein bisschen näher drauf eingehen? Worauf kommt es da an? Wie erreiche ich wirklich eine hohe Qualität von Aufnahmen?
Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich das ganz verstanden habe.
Also mir geht es darum, auf was muss man achten, wenn man eine Aufnahme macht, dass die nachher so klingt, dass man sie gut im Radio spielen kann? Kommt es da auf die Technik drauf an, was für Geräte ich habe, wo ich stehe vielleicht?
Ja, das spielt natürlich alles zusammen. Ich denke, wenn ich eine Aufnahme mache oder wenn ich auch unterrichte, wie man eine Aufnahme macht, geht es immer auch darum, rauszufinden, was man damit überhaupt erreichen will. Was ist das Ziel der ganzen Geschichte? Was ist mein Publikum? Soll das Ganze zum Beispiel eher was Emotionales sein, wie es oft bei Musik ist? Oder Will ich damit informieren? Und davon hängt es dann sehr ab, was ich will. Also wenn wir zum Beispiel Sprachaufnahmen nehmen, eine klassische Nachrichtenstimme, die sollte, das ist quasi jetzt so eine normative Setzung, die sollte natürlich sehr verständlich sein. Man sollte genau verstehen können, was es ist. Dabei ist es wichtig, ein bestimmtes Tempo einzuhalten. Dabei ist es aber auch ganz typisch so, dass man versucht, eben den Ort, an dem das passiert, möglichst weit auszublenden. Also es kommt für eine Nachrichtenmeldung wohl nicht so sehr darauf an, wo sich gerade der Nachrichtensprecher befindet. Das ist sozusagen ein Teil davon, zum Ausdruck zu bringen, dass der Nachrichtensprecher eine gewisse Objektivität hat, dass er abgelöst ist von der Welt und von dem Geschehen. Da geht es dann nur noch um die Information. Und deswegen gibt es auch zum Beispiel Studios, in denen einfach nichts anderes zu hören ist. Studios sind im Grunde Räume, die sich aus einer raumakustischen Sicht selbst zum Verschwinden bringen. Ganz anders ist es zum Beispiel, wenn wir den Reporter haben, der von irgendwo berichtet, der dann auch hörbar machen möchte und auch sollte, wo er gerade ist. Der zum Beispiel mitten im Getümmel oder auf der Fußgängerzone ist, weil da gerade irgendwas passiert oder weil er vom Weihnachtsmarkt berichtet, dann ist es natürlich wichtig, den Ort zum Hören zu bringen. Das ist ein Teil der Information und Teil auch der Stimmung.
Da hatte ich mal noch was Interessantes gehört, dass es ganz früh beim SWR eine Aufnahme gab, die aus einem Hubschrauber rausgemacht wurde.
Oh ja, genau.
Und dass dann irgendwie die Leute das nicht geglaubt haben, weil ganz tolle neue Mikrofone eingesetzt wurden, die alle Außengeräusche rausgefiltert haben. Und dann hat man gar nicht mehr gehört, dass dieser Reporter sich im Hubschrauber befindet. Und dann kamen nachher 1000 Anrufe, der war doch gar nicht im Hubschrauber.
Ja, richtig. Das ist eine Geschichte, die hat mal unser Kollege Herbert Heschner erzählt, der auch beim SWR und beim SWF in Tübingen früher gearbeitet hat und später beim SWR als Toningenieur, der heute noch in Tübingen wohnt. Und der war damals mit dabei, also der hat das miterlebt.
Voll interessant.
In der heutigen Sendung von Mikro Europa dreht sich ja alles rund um Sound. Aber wie klingt eigentlich der Sound of Silence? Vielleicht haben ja Simon und Garfunkel mit ihrem gleichnamigen Song eine Antwort darauf.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made, and the sign flashed its warning in the words that it was forming, and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence.
The Sound of Silence von Simon and Garfunkel. Live aufgenommen am 16. Juni 1967 beim Monterey Pop Festival. Eine der ersten Stereoaufnahmen tatsächlich in der Popgeschichte. Und damit sind wir wieder zurück im Mikro-Europa-Studio mit unserem heutigen Gast, dem Sound- und Radioexperten Kieran Patka.
Hallo. Ich glaube, eine der ersten Stereo-Live-Aufnahmen, denn Stereo-Aufnahmen gab es vorher schon.
Genau, meinte ich eigentlich. Danke für die Korrektur.
Stereo, dann gibt es ja noch Mono, sind zwei wichtige Schlagworte, wenn es um Aufnahmetechnik geht. Was sind denn da die Unterschiede? Können Sie das vielleicht kurz unseren Hörern erklären?
Ja, da habe ich selbst immer gestaunt, dass das... dass viele das gar nicht wissen, weil es für mich ziemlich schnell eine Selbstverständlichkeit war. Aber ich bin auch in einer Generation aufgewachsen, wo man sozusagen schon von Kind an auf die Stereoanlage gespart hat. Ja. Das war sozusagen die erste große Anschaffung, die ich mir gemacht habe, eine Stereoanlage. Yay. Das geht letzten Endes darauf zurück, dass wir zwei Ohren haben und dass genau diese Tatsache, dass wir zwei Ohren haben, uns ermöglicht, in einem ziemlich coolen, umfangreichen Sinne räumlich zu hören. Dass wir also hören können, ob Geräusche oder ob irgendwelche Klänge eher von links kommen oder von rechts kommen. Aber nicht nur das, sondern auch, wie weit sie weg sind. Das lässt sich viel besser durch das räumliche Hören, also durch zwei Ohren hören, als wenn wir nur ein Ohr hätten, was ja theoretisch hätte auch so sein können. Aber ich meine, das sieht man ja schon daran, dass wir zwei Ohren haben, hat sich die Evolution offenbar was dabei gedacht. Also wir hören sehr gut, wo sich was befindet, wie weit was von uns entfernt ist. Und das macht aber auch den Reiz von Musik zum Beispiel aus oder von schön gestalteten, sage ich mal, Hörgeschichten. Das heißt, es kann so ein Stück weit auch ein Hörerlebnis sein, dass ich mich mitten in einen Raum reinversetzt fühle, dass ich genau höre, was wo ist. Und man hat es gerade bei Simon Garfunkel ein bisschen gehört. Also Simon war, glaube ich, eher rechts, Garfunkel war eher links. Und es spannt so einen kompletten Hörraum auf. Das macht einfach sehr viel mehr Spaß zu hören.
Dann würde ich sagen, hören wir uns doch einfach mal ein Beispiel von einer Soundcollage an, aus dem Seminar von Ihnen
zum oh ja.
Thema Oral Thinking. Hier ein Werkstück von Elena Trammes.
Der Erzieherinnenmangel, der herrscht ganz klar. Gerade bei uns in der Einrichtung ist auch so, dass bei uns vor kurzem erst eine Erzieherin gegangen ist. Das heißt, wir sind hier selber auch unterbesetzt. Durch den Schichtdienst der Eltern ist es ja auch so, dass wir mehr Erzieherinnen brauchen. Jetzt aktuell ist es so, ich arbeite 100%. Das heißt, ich arbeite von 7.30 Uhr bis 13.30 Uhr, unsere ganzen Öffnungszeiten. Da aber der Kindergarten ja viel länger offen hat, braucht man auch mehr Personal, da die Stunden komplett abgedeckt sein müssen. Von morgens 7 Uhr bis abends 6 Uhr.
Anna! Auf Anna! Bleib hier! Jonas Flitz drüber. 1, 2, 3.
Wir bekommen jetzt bald ein neues Kinderhaus, weil in Reutlingen ganz klar ist, dass 400 Plätze dieses Jahr gefehlt haben. Das heißt, 400 Kinder, die einen rechtlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz gehabt hätten, haben keinen bekommen. Weil es ganz klar einen Platzmangel gibt, der natürlich auch auf den Erziehermangel mit zurückzuführen ist. Natürlich ist es nicht alleine Grund. Es gibt mehrere Gründe, zum Beispiel fehlen verschiedene Häuser. Aber es fehlen natürlich auch ganz viele Erzieherinnen.
Ja, nächstes Jahr muss so.
Weiß. Und du, Lasse? Du brauchst eine neue Schnur, wie es anscheinend aussieht.
Da braucht eine neue Schnur, so wie es aussieht.
Weil es nicht ganz durchreicht.
Nee, das reicht nicht.
Ich mach der andere. Ja. Ich mach 5 Rollen.
Ich finde es natürlich heute ganz toll, wenn wir das Haus komplett voll besetzen könnten, dass wir wirklich sagen können, peu à peu kommen immer mehr und wir sind nachher voll besetzt, weil sobald wir voll besetzt sind, können wir ein tolles Team sein, das sich gegenseitig ergänzt. Aber auch natürlich sagen, wir können genug Kinder aufnehmen, wir können genug Plätze schaffen, wir können so arbeiten, wie man es aktuell in Reutlingen dringend braucht.
Sani, hat nun dein Vater Geburtstag?
Ja, meine und an Sanis.
Hat der auch gleichen Monat
Geburtstag? Nö, nach
Ich liebe diesen Beruf. Man hat ständig mit Menschen zu tun. Es sind viele tolle Persönlichkeiten und kleinen Menschen, die so heranwachsen. Das sind wie Schwämme, die dabei sind, alles aufzusaugen. Und man kann diese Schwämme mit Wissen und mit Spaß und mit Leben füllen. Und das ist einfach total schön. Gerade wenn man jetzt hier im Garten sitzt und sieht, wie die alle Fußball spielen und sandeln. Es gibt nichts Schöneres wie diesen Beruf, meiner Meinung nach. Nichts Erfüllenderes.
Der Uhr gedreht, ist es
Eine Soundcollage von Elena Trammes hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Unser Thema heute, der Hörfunksound. Unser Studiogast Kiron Patka ist Medienwissenschaftler und gelernter Tontechniker.
Herr Patka, im Sommersemester 2018, also schon vor einer Weile, kann man so sagen. Haben Sie ein Seminar mit dem Titel Oral Thinking angeboten. Würden Sie uns vielleicht kurz was zum Seminar erzählen? Was haben Sie da gemacht?
Ja, Oral Thinking ist natürlich ein toller Begriff. Also die Idee dabei war, dass viele unserer Hörfunkseminare sich sehr darauf konzentrieren, guten Journalismus zu machen im Sinne von sauber zu recherchieren, gute Texte zu schreiben, diese Texte dann schön vorzutragen, sie mit O-Tönen zu verbinden. Also eine ganz klassische radiojournalistische Herangehensweise. Dabei ist aber in der Kürze der Zeit, also das dauert immer nur ein Semester lang, so ein Radiokurs, in der Kürze der Zeit geht es aber oft sehr wenig darum, die klangliche Ebene tatsächlich auszuloten. Also zu schauen, wie kann es eigentlich klingen? Es geht eher darum, was mache ich, worüber spreche ich, wie spreche ich darüber und nicht so sehr, wie es klingen kann. Und das ist was ich in diesem Seminar, Oral Thinking, in den Vordergrund rücken wollte. Wir haben uns also damit beschäftigt, eben auch Stereophonie, welche Ausdrucksebenen können wir uns erschließen dadurch, dass wir auch links und rechts und die Tiefe des Raums hörbar machen können. Welche Ausdrucksebene können wir uns dadurch erschließen, dass wir ganz gezielt Sounds mit einbauen, also Geräusche, Atmos, und uns sehr darauf konzentrieren. Und so kam es eben auch zu der Idee der Soundcollage, uns also darauf zu beschränken, nur mit Originalaufnahmen zu arbeiten und eben nicht ins Studio zu gehen und alles nochmal in einem Sprechertext zu erklären. Das war so die Idee dabei.
Was meint denn der Begriff Oral Thinking? Also was kann man sich darunter vorstellen? Hört sich schillernd an, aber was bedeutet es wirklich?
Ja, erstmal ist es natürlich ein Begriff, der gut klingt und das muss ja auch immer so sein. Das hat so einen eigenen Sound, der Begriff. Nee, also Oral Thinking bezieht sich im Grunde auf die Vorstellung, dass wir ein akustisches Denken haben können. Also dass wir auch in Klängen denken können, nicht nur in Sprache, also nicht nur in diesem Symbolsystem, das bestimmte Aussagen trifft, sondern auch in Klängen, in der Vorstellung davon, wo wir etwas hören, wie sich etwas anhört, was spitz ist, was dumpf ist, was scharf klingt. Und das sind alles Geräuschkomponenten oder Soundkomponenten, die mit zu der Ausdrucksfähigkeit von einem Stück dazugehören. Also ob ich Sounds habe, die zum Beispiel sehr schrill klingen, ändert was. Das macht was an unserem Empfinden aus. Wenn was unangenehm klingt, wenn was quietscht zum Beispiel, dann sind es eher negative Konnotationen, die dabei sofort entstehen, als wenn was sehr warm und sehr flauschig klingt. Und diese Vorstellungen oder das, ja, ich glaube, man muss als Radiomensch lernen oder es hilft uns wahrscheinlich zu lernen, solche Vorstellungen auch entwickeln zu können. Also sich schon im Vorfeld zu überlegen, wie könnte es eigentlich klingen, was ich hier mache. Und das wollte ich damit ein bisschen zum Thema machen.
Gibt es denn bestimmte Klänge oder Geräusche, die sich besonders gut bzw. schlecht für Soundcollagen eignen?
Ich glaube eigentlich nicht. Also wenn ich so drüber nachdenke, ich würde sagen, nein. Also erstmal, es kommt ja immer darauf an, was man sagen will. Ja, auch bei Soundcollagen geht es ja darum, etwas zum Ausdruck zu bringen, etwas zu sagen, was zu vermitteln. Und das hängt ganz davon ab, was man da vermitteln will. Mhm. Natürlich gibt es Klänge, die unangenehm klingen. Es gibt Klänge, die angenehm klingen. Aber das ist nicht so, dass das eine dann besser oder schlechter wäre, sondern es kommt immer darauf an, was ich damit zum Ausdruck bringen will. Man kann sozusagen auf dieser Klaviatur des Sounds spielen.
Welche Geräusche klingen denn besonders unangenehm oder angenehm oder?
Das kennen Sie alle. Fingernägel auf einer Tafel
kreiden. Oh.
Ja, genau.
Da schüttelt es einen schon beim Gedanken dran, finde ich.
Ja, was anderes, was ist denn ein total angenehmer Klang? Also wir kennen es vielleicht aus vieler Musik, die mit solchen flauschigen, wolkigen Klängen arbeiten. Oder auch Rauschen kann oft sehr angenehm sein. Eher so ein warmes, dumpfes Rauschen. Aber es hängt natürlich auch sehr davon ab, was wir ganz konkret damit assoziieren. Also ich sag mal, für mich klingt meine Kaffeemaschine morgens ziemlich gut. Auch wenn vielleicht andere sagen würden, das ist Lärm, was da entsteht. Und genauso der Klassiker, die einen stehen total auf Harley Davidson und finden den Sound von so einer Maschine gut. Für die anderen ist das einfach nur Lärm oder Lärmbelästigung in der Straße. Also es hängt natürlich auch sehr von dem Einzelnen, von dem Individuum ab, was man damit assoziiert.
Wenn Sie jetzt so eine Soundcollage wie eben anhören, worauf achten Sie da dann besonders?
Ja, es kommt darauf an, unter welchen Gesichtspunkten ich das anhöre. Ist natürlich doof. Was ich immer hasse, ist, wenn ich solche Soundcollagen anhören muss, weil ich anschließend eine Note dafür geben muss. Also das ist was ich gar nicht mag. Und da spielt natürlich ein Stück weit das Handwerk auch schon eine Rolle. Zum Handwerk gehören solche Sachen wie, dass man keine Knackser hört oder dass die Sprache flüssig ist und eben nicht geschnitten klingt. Ich meine, wir haben im Radio immer so diese Idealvorstellung davon, dass man eben nicht hört, dass etwas geschnitten oder dass etwas konstruiert worden ist. Da kann man natürlich auch drüber streiten, ganz klar. Wenn ich jetzt mich aber ein bisschen davon frei mache, was ich total cool finde bei Soundcollagen, wie eigentlich bei ganz vielen Hörstücken und überhaupt bei Medien, ist, wenn sie mir eine Geschichte erzählen, wenn ich dem also folgen kann, wenn es eine Dramaturgie hat, wenn ich mitgenommen werde, wenn ich mich auch dahin versetzt fühle, wenn ich genau spüre, ich bin mitten unter diesen Kindern. Und es war diese Soundcollage von Elena Drammes echt super gelungen, muss ich schon sagen.
Können Sie vielleicht noch ganz kurz sagen, wie sich eine Soundcollage von anderen auditiven Formaten unterscheidet?
Naja, wir haben das relativ simpel gemacht. Eine Soundcollage in unserem Fall in einem Seminar sollte sich vor allem dadurch auszeichnen, dass sie keinen Sprechertext hat. Das hat zum einen ganz pragmatische Gründe. Sprechertexte, die vor allem, wenn sie im Studio aufgenommen werden sollen, bedeuten immer, man muss Studiozeit buchen, man muss sich irgendwie arrangieren. Und wenn es viele Hörfunkkurse parallel gibt in einem Semester, das ist ja immer der Fall, dann kommt man schnell in ein Zeitproblem. Also dadurch, dass wir keine Sprechertexte im Studio aufgenommen haben für die Soundcollagen, waren die Studierenden relativ frei darin oder waren autonom, autark sozusagen und konnten ihre Soundcollagen selbst produzieren, ohne dass sie sich von Zeitplänen abhängig machen mussten. Zum anderen zwingt das eben aber auch dazu, von vornherein besser zu planen, also sich Gedanken zu machen, was muss ich denn tatsächlich aufnehmen, welche Fragen muss ich meinen Interviewpartnern stellen, welche Geräusche muss ich mit aufnehmen, welche Atmos brauche ich, denn ich kann nachher nicht einfach durch eine kleine Textänderung Dinge erklären, die sich nicht selbst erklären. Das heißt, es zwingt zu einer besseren Planung. Und das war auch schon so mit Teil der Geschichte.
Eine der Soundcollagen haben wir ja schon gerade gehört. Mhm. Und ich würde sagen, jetzt hören wir uns einfach nochmal ein Beispiel an. Also auch die Soundcollage, die wir jetzt hören, ist im Rahmen des Seminars Oral Thinking, entstanden. Ein Werkstück von Christine Ramsauer.
Hallo, ich bin Dominik Meutzner, der Besitzer vom Neckarpirat. Wir sind jetzt hier bei mir im Laden und der Neckarpirat wurde vor ein bisschen mehr als 2,5 Jahren gegründet. Aber mein Upcycling-Label Schwarzwald Guerilla gibt es schon seit 2013. Die Anfangsidee war eine Idee aus Kuba, die machen Trinkgläser aus Havanna-Clubflaschen und das fand ich ziemlich spannend und das habe ich ausprobiert und kaum, dass ich so ein Trinkglas aus einer Havanna-Flasche hatte, wollten diverse Freunde auch so ein Glas haben. Und dann habe ich versucht, was man noch so machen kann und habe Windlicht aus Bierflaschen gemacht. Damals habe ich noch in der Gastro gearbeitet und der Chef von da hat das gesehen und fand das total cool und wollte dann für jeden Tisch auch so ein Windlicht haben. Und dann haben das natürlich auch Gäste dort gesehen und so kam eins zum anderen, dass die Nachfrage halt irgendwie auf einmal da war und ich gedacht habe, hey, damit könnten wir es machen.
Kann ich euch vielleicht weiterhelfen?
Ja, also wir sind auf der Suche nach einer Freundin, und sie liebt Gin. Aber ich habe sie gefragt, was sie sich von mir wünscht. Und sie meinte, was Recyceltes mit keinem Plastik.
Okay.
Und dann kam ich irgendwann vor kurzem bei euch im Laden und dann kam ich hier raus.
Also beim Upcycling geht es darum, Müll wieder zu verwerten. Und im Gegensatz zum Recycling werden die Sachen aufgewertet. Und meistens bekommen sie auch noch einen neuen Sinn. Und das Ganze wird halt auf kreative Art betrieben. Das ist meine Diamant-Bandsäge und damit säge ich die Flaschen durch. hier sind jetzt hauptsächlich Sachen aus Flaschen. Da gibt es Gläser und Lampen, aber es gibt auch andere Sachen. Es gibt Schalen aus Schallplatten und Uhren aus Schallplatten. Es gibt Uhren aus alten Mercedes-Radkappen. Es gibt Etageren aus altem Porzellan. Und auch der Schmuck, den es hier gibt, der wird mit Holz von Obst- und Gemüsekisten vom Marktstand bei der Stiftskirche gemacht.
Fuck!
Ja, das kommt schon auch mal vor, dass Sachen kaputt gehen.
Micro Europa.
Micro Europa.
Hier sind wir wieder zurück im Studio bei Radio Micro Europa mit unserem heutigen Gast Kieron Patka, Radioforscher und Lehrender am hiesigen Institut für Medienwissenschaft. Gerade haben wir eine Soundcollage über den Neckarpirat von Christine Ramsauer gehört. Herr Patka, vielleicht können Sie auch zu der eben gehörten Soundcollage ein, zwei Sätze sagen?
Das ist ja genau das passiert, was im Radio oft vorkommt. Die Collage ist losgelaufen, wir alle haben unsere Kopfhörer abgenommen und haben uns kurz unterhalten und haben besprochen, was jetzt gleich als nächstes kommt. Und als wir die Kopfhörer aufgezogen haben, war es schon wieder fast rum. Also ich kann mich noch daran erinnern, das ist ja 2,5 Jahre her, aber die Soundcollage ist mir tatsächlich in Erinnerung geblieben. Was mich daran sehr begeistert hat und was mir auch gut gefallen hat, wo ich gedacht habe, ja, so muss es sein, ist, dass man einfach alles, was der, ich habe vergessen, wie er hieß, der Herr von den Neckarpiraten gemacht hat, dass man das alles gehört hat. Also, dass nicht nur darüber erzählt worden ist, dass er jetzt gerade was schleift, sondern dass er tatsächlich, dass man diese Sounds gehört hat und die auch gut zuordnen konnte, weil er auch erzählt hat, was er gerade tut. Und natürlich diese Pointe zum Schluss, dass ihm die Flasche kaputt geht, das ist schon ein kleiner Hinhörer gewesen, ja.
Ja, das wirkt natürlich sehr authentisch auf eine Weise.
Ja, klar. Und Authentizität ist ja, also nicht nur ein sehr schwieriger Begriff, das muss ich schon zugeben, aber es geht schon auch ein Stück weit uns immer darum, einen Wirklichkeitseffekt herzustellen. Ja. Also wir wollen gerade auch durch Sounds ein Stück weit das Gefühl vermitteln, dabei zu sein. Ich weiß, das habe ich schon sehr oft gesagt in dieser Formulierung jetzt heute. Aber eben eine Geräuschkulisse zu erzeugen, die so klingt, als wäre man dort. Und das hat was mit Authentizität natürlich zu tun.
Wir haben uns ja jetzt schon ein bisschen über Sound unterhalten. Und guter Klang ist ja nicht nur wichtig für Soundcollagen, sondern generell für auditive Medien und spielt auch für viele verschiedene Formate eine entscheidende Rolle. Also ich denke dabei an Film und Fernsehen, haben Sie ja vorhin auch schon angesprochen. Was wären die ohne Ton? Stinklangweilig. Also einen Film ohne Ton anschauen geht nicht. Und für andere Medien ist Sound aber eine Existenzbedingung. Die funktionieren gar nicht ohne Sound. Also ein Film ohne Sound funktioniert, ist halt ein bisschen blöd, aber würde schon noch gehen. Und das müssen wir uns auch nochmal bewusst machen. Also während wir hier über Sound sprechen, sitzen wir im Tonstudio und zeichnen eine Live-on-Tape-Radiosendung für Micro Europa auf. Und ohne Ton gäbe es ja einfach kein Radio. Und nicht umsonst sagt man, Radio ist ein Soundmedium. Das hört sich ja trivial an, weiß jeder, ohne Ton kein Radio. Aber ganz so einfach ist es nicht, weil nur Ton macht ja auch noch kein Radio. Was macht denn das Radio als Soundmedium aus?
Also was Radio von anderen Soundmedien unterscheidet, das ist natürlich auch wieder keine so ganz einfache Frage. Es gibt typische Spezifika, die man zum Radio sagen kann. Und eines ist zum Beispiel, dass es keinen Anfang hat und kein Ende. Klar, wir sitzen jetzt hier, wir machen eben eine Live-on-Tape-Aufnahme. Das heißt, wir hatten einen Anfang, es ging los mit einem Jingle und das läuft wahrscheinlich auf der Wüstenwelle dann genau um, ich weiß nicht, 12 Uhr los an einem Sonntagmittag. Das heißt, für uns gibt es einen Anfang, aber davor gab es ja auch schon was. Also die Wüstenwelle sendet ja auch durchgehend. Wir haben im Grunde keinen Anfang kreiert, sondern wir haben nur eine Marke gesetzt. Und genauso sind wir irgendwann mal fertig mit dieser Aufzeichnung, aber im Radio geht es ja nachher tatsächlich weiter. Also Radio ist ein Flow, kann man zum Beispiel sagen. Radio ist ein lineares Medium, das einfach ohne Anfang und ohne Ende durchgeht. Das hat Konsequenzen. Das heißt eben, wir müssen solche typischen Marken setzen. Wir müssen Struktur reinbringen, denn wenn es einfach nur so vor sich hin trällert, ist es auch ganz schwierig, dem einen typischen Sound zu geben, sage ich mal. Und wir haben mit einem Jingle angefangen, mit diesem Mikro-Europa-Jingle. Und genau Jingles, also quasi ein Design, eine absichtliche Gestaltung von diesem Flow, ist etwas, was Struktur reinbringt. Und das macht ein Stück weit Radio auch zu Radio.
wenn man jemandem jetzt einen Ausschnitt aus dem Radio vorspielt, der jetzt nicht gerade ein Lied ist, dann erkennt derjenige ja sofort, das ist Radio. Woran liegt das? Also das liegt ja am Sound dann, oder?
Es kommt jetzt immer darauf an, welchen Ausschnitt man genau hört. Es gibt natürlich typische Radioformate, die sich entwickelt haben. Und die Moderation gehört dazu. Die Art, wie wir moderieren oder wie Radioleute moderieren, ist eine Art zu sprechen, die sich ganz gezielt für das Radio entwickelt hat. Eine Radiomoderation klingt anders als eine Fernsehmoderation. Das hat zum einen auch was mit der Sprechhaltung zu tun, zum anderen aber auch wieder mit sowas, also man könnte sagen mit dem technischen Sound oder mit der Art und Weise, wie dieser Klang auditiv gestaltet ist. Wenn man zum Beispiel Fernsehmoderationen mit Radiomoderationen vergleicht, dann klingt Radio oft sehr viel näher, sehr viel intimer, könnte man vielleicht auch sagen, sehr viel bassiger auch oft. Man hat es oft sehr viel präsenter und in einer Fernsehmoderation hört man sehr oft, dass da irgendwie ein Raum mit drin ist. Man hört die Studioatmosphäre eines Fernsehstudios oft sehr durch. Aber das sind auch Dinge, die sich immer wieder ein Stück weit verändern. Es gibt andere typische Formate, die im Radio immer wieder auftauchen. Und Werbespots sind zum Beispiel was ich immer wieder total interessant finde. Ein Radio-Werbespot klingt wie ein Radio-Werbespot. Da kann man einfach nichts dazu sagen, auch wenn es da ganz unterschiedliche Formen gibt, wie man sowas ausgestalten kann.
Ich finde es auch ganz spannend, zum Beispiel, wenn man jetzt in Spanien ist und im Auto fährt, dann Radio hört, dann erkennt man ja auch sofort, das ist Radio, obwohl man vielleicht nicht mal unbedingt was versteht. Und also da ist das ja genauso.
Das stimmt. Und gleichzeitig ist es aber so, dass in vielen Ländern sich ganz unterschiedliche Radiokulturen entwickelt haben. Mhm. Und das ist was, was auch jetzt im Grunde erst anfängt, im Detail zu erforscht zu werden. Sowas wie ein transnationales Radio, wie Ästhetiken, die sich global über verschiedene Länder oder verschiedene Radiokulturen hinweg erstrecken. Da ist noch eine Menge Forschungsarbeit da.
Kann man eigentlich sagen, dass Radio aus den zwei Komponenten Sound und Inhalt besteht?
Das kann man auf eine gewisse analytische Art und Weise so sagen, ja. Aber es ist ein Stück weit auch künstlich, das so zu machen. Mhm. Denn Sound und Inhalt bedingen sich ja auch immer gegenseitig. Ja. Und je nachdem, was man jetzt unter dem Begriff Sound versteht, würde man auch inhaltliche Komponenten eben auch mit reinbeziehen. Und Sprache ist vielleicht auch genau so ein Punkt. Sprache äußert sich im Radio ja eben als Stimme. Wir sprechen, wir schreiben ja nicht oder wir vermitteln ja nicht einfach nur Begriffe und Wörter, sondern wir sprechen mit unserer Stimme. Und unsere Stimme ist ganz klar geprägt von dem, wer wir sind. Also ist eine starke, hat eine starke, einen starken Aspekt von dem Individuum und von der eigenen Identität. Aber natürlich passt die Stimme sich auch immer dem an, was wir sagen. Nicht nur, wie wir sprechen und wer wir sind, sondern auch, was wir gerade zum Ausdruck bringen wollen. Also Inhalt und Form gehören immer auch zusammen. Lässt sich gar nicht so trennen.
Das heißt, man kann gar nicht so pauschal sagen, das eine ist jetzt viel wichtiger als das andere, weil die bedingen sich.
Naja, es ist immer so. Also gerade wieder Thema Stimme. Wir sprechen mit unserer Stimme. Ja. Da können wir nichts dran ändern. Es ist immer beides vorhanden. Inhalt und Sound sind immer da. Also man kann immer so Extremsituationen sich überlegen. Also wenn ich jetzt vor mich hin summe zum Beispiel, dann könnte man sagen, dass nur noch meine Stimme da ist, ohne dass ich jetzt dabei etwas sage. Aber es sind schon Extremsituationen. Klingt so ein bisschen konstruiert, wenn man darüber spricht, finde ich.
Auf die Bedeutung von Klang im Soundmedium Radio können wir gleich noch weiter eingehen. Und zuerst möchten wir noch ein bisschen Musik spielen, und zwar Mountain Sound von der isländischen Band of Monsters and Men.
So I packed my things and ran, far away from all the trouble I had caused with my two hands. Alone we traveled on with nothing but a shadow. We fled far away. Hold your horses now.
Sleep until the sun goes down.
Sleep until the sun goes down.
Through the woods we
ride.
wonder about their past. And as I looked around, I began to notice that we were nothing like the
auf Monsters and Men mit ihrem Song Mountain Sound. Ihr hört Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Kieron Patka, unser heutiger Studiogast, ist Soundexperte. Vorhin haben wir uns darüber unterhalten, was Radio als Soundmedium ausmacht und wollen uns jetzt noch ein bisschen weiter darüber unterhalten, was Sound im Radio alles kann. Die Nutzung des Mediums hat sich ja seit der Entstehung im frühen 20. Jahrhundert total verändert. Also heute hört man ganz anders Radio als noch vor 100 Jahren. Und man bekommt den Eindruck, dass die wenigsten Hörer wirklich noch aktiv Radio hören heute. Es ist mehr Hintergrundgeräusch und so ein typisches Nebenher-Medium. Und ist gerade Sound deswegen so wichtig fürs Radio?
Das kann man schon so sagen, ja. Also die Tatsache, dass wir Radio heute als Nebenbei-Medium bezeichnen, da hat natürlich die Medienforschung dafür gesorgt, indem sie die entsprechenden Zahlen bereitgestellt hat. Ich werde immer so ein bisschen vorsichtig. Dadurch wird Radio sehr schnell auch abgestempelt. Es gibt nach wie vor sehr viele unterschiedliche Arten, Radio zu hören. Und es gibt immer noch die Variante, genau zuzuhören. Also was man, glaube ich, aber auch schon sagen kann, ist, dass diese Idee vom Radio als Nebenbei-Medium sehr wirkmächtig geworden ist und dazu geführt hat, dass Radio und auch Radiodesigner sozusagen Radio zu genau dem gemacht haben, nämlich zu einem Sound. Also Radio ist Sound, könnte man auch so lesen. Radio ist nur ein Sound, nur so ein Geräusch, das eben im Hintergrund vor sich hindudelt. Und gerade wenn man davon ausgeht, dass Hörer und Hörerinnen nicht mehr richtig zuhören, sondern das nur eben als eine Geräuschkulisse haben, kann man sich vorstellen, dass es auf einem Markt, wo sich unterschiedliche Radiosender um Hörer und Hörerinnen streiten oder wo sie drum konkurrieren, mehr darauf ankommt, wie es klingt, als das, was tatsächlich gesagt wird.
Sie haben ja gerade schon vom Radiodesigner gesprochen. Sounddesign ist ja so ein Begriff, da kann ich mir jetzt nicht so direkt was drunter vorstellen. Was umfasst der Begriff so alles eigentlich?
Ja, also es gibt sozusagen inzwischen so eine Art Berufsbezeichnung ist es eigentlich noch nicht, aber eine Arbeitsrolle im Rundfunk, Sounddesign oder Radiodesign. Und da geht es tatsächlich darum, den Klang von Radio zu gestalten. Und ich würde sagen, es sind im Grunde zwei verschiedene Dinge, die da passieren, wenn man so ganz grob in zwei Abteilungen einteilen will. Das eine ist die Produktion von Jingles, um es mal ganz grob zu sagen. Mhm. Es geht also darum, in diesem Flow immer wieder Marken zu setzen, immer wieder an bestimmten Stellen zu sagen, hört zu, ihr hört gerade den und den Sender. Und das eben aber auch mit einem bestimmten Klang zu verbinden. Jingles werden mit sehr viel Aufwand produziert und sie werden in unterschiedlichen Formen produziert, dass sie möglichst vielfältig auch eingesetzt werden können. Aber sie haben immer einen ganz bestimmten Sound und dieser Sound soll sozusagen metonymisch für den Radiosender stehen. Mhm. Also es gibt auch diese eine Legende, die zum Beispiel sagt, dass ein Münchner, oh je, hoffentlich kriege ich es richtig zusammen, Rocksender sich mal Jingles gemacht hat, die sehr nach Country klangen. Und Jingles sind ja, das sind nur ganz kurze Elemente, die immer mal wieder auftauchen. Also eigentlich sind sie quantitativ gar nicht so präsent. Aber die haben sehr schnell dazu geführt, dass eben sich das Image dieses Senders komplett verändert hat. Also das ist die eine Ecke vom Sounddesign. Und das andere ist, dass es um sowas wie eine Klangtextur oder Klangsignatur, wie ich es mal nennen, geht. Dass also die Art und Weise, wie die Stimmen klingen, wie die Musik klingt, mit kleinen Geräten. Typischerweise ist es der, wie heißt der? Optimod, das ist so ein Klassiker von diesen Geräten, die sind auch schweineteuer. So eingestellt wird, dass eben derselbe Song auf dem einen Radiosender anders klingt als auf einem anderen Radiosender.
Mhm. Im nächsten Beitrag dreht sich alles um einen Sound, der ohne Sounddesign auskommt. Wir hören jetzt eine Soundcollage von Laura Schüler aus dem Seminar Oral Thinking.
Man muss ja Probleme nicht weglachen, darum geht es gar nicht. Aber dass man auch so die Lebensfreude, die jeder Mensch so in sich hat, dazu bekommt man wieder mehr Verbindung. Und das hilft einem dann auch, wenn es einmal nicht so gut geht.
Lachyoga, das ist ein einzigartiges Konzept, bei dem jeder ohne Grund zum Lachen kommt. Also wir benutzen keine Witze, kein Comedy, kein Humor. Mit Augenkontakt und spielerischen Übungen erzeugen wir in unserem Körper einfach das Lachen. Lachen ohne Grund. Das Ganze wurde erfunden von einem Arzt, Dr. Mardan Kataria, der von dem Lachen, von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es im Lachen gab, sehr, sehr begeistert war und gesagt hat, wenn Lachen so gut für den Menschen ist, aus medizinischer Sicht, dann lachen die Menschen zu wenig.
Wenn ich so einen Abend hinter mir habe, dann fühle ich mich mit einem Lächeln im Gesicht den ganzen Abend. Also wenn ich nach Hause gehe, ich fühle mich leicht und entspannt und das macht einfach Spaß.
Was wissenschaftlich erwiesen ist, dass beim Lachen Endorphine, sogenannte Glückshormone im Körper ausgeschüttet werden, die mitunter auch schmerzstillend wirken, das ist erwiesen. Der Blutdruck wird gesenkt, das Immunsystem wird gestärkt, Stresshormone werden ruckzuck abgebaut, durch die Bewegung des Zwerchfells, die Gedanken werden leichter und das ist auch das, warum wir, wenn wir viel gelacht haben, warum wir mit Sorgen oder Problemen, die wir vorher hatten, Herausforderungen, die wir hatten, einfacher umgehen können.
Also ich lache viel mehr auch im Alltag, lache bewusster auch. Also und ich kann auch Situationen mehr so einen gewissen Witz auch abgewinnen. Und das finde ich eine totale Bereicherung.
Das war eine Soundcollage von Laura Schüler. Wir sind im Studio mit Kiron Patka. Er ist promovierter Medienwissenschaftler und Tontechniker. Wir haben uns mit ihm bereits über Soundcollagen unterhalten, sind auf das Radio als auditives Medium eingegangen und haben uns die enge Verbindung von Radio und Sound angeschaut.
Worüber wir jetzt noch nicht so ausführlich gesprochen haben, sind radiophone Stilmittel und Verpackungselemente. Könnten Sie vielleicht uns und unseren Hörern mal ein paar nennen und erklären, was das ist?
Verpackungselemente von Radio, ja, das ist etwas, was auch nicht alle mögen, muss man vielleicht dazu sagen. Und ich habe vorher schon die Jingles angesprochen. Das ist vielleicht was, also das ist ganz praktisch, das kann ich beschreiben. Jingles sind kleine, oft gesungene, aber nicht immer gesungene Elemente, die so zwischen zwei Musiktiteln auftauchen können im Radio oder die vielleicht am Anfang einer Sendung auftauchen, wenn man vom Anfang einer Sendung reden kann, in denen oft auch eine ganz bestimmte Melodie gespielt wird, eine Melodie, die für einen bestimmten Sender steht und die dadurch, dass sie auch immer wieder wiederholt wird, sich irgendwann einprägt. Und die gibt es in unterschiedlichen Gestaltungsformen. Wir sprechen da zum Beispiel von Transitions. Das sind solche Elemente, die gleichzeitig einen Übergang von schnell auf langsam oder von intensiv auf entspannt oder sowas oder auch andersrum reinkomponiert haben, um zwei Musiktitel, die einfach total unterschiedlich klingen, flüssig miteinander zu verbinden, also quasi ein Flow herzustellen. Und diese Elemente haben dadurch auch eine doppelte Funktion. Zum einen sind sie Eigenwerbung für den Sender, indem sie eben immer wieder den Namen nennen oder auch einen Claim, also die zentrale Aussage. Hier spielen wir die größten Hits oder die besten Hits oder das Neueste oder was weiß ich was. Zum anderen eben auch eine auditive Funktion haben, gerade wie ich beschrieben habe, indem sie zwei Musiktitel miteinander verbinden. Es gibt ja aber auch in unterschiedlichen Formen, zum Beispiel als Hintergrundbett. Auch da taucht dann oft eine ganz typische Melodie so ganz subtil auf, aber man spielt es eben zu, während eben Moderatoren moderieren. Und dann in allen möglichen Kombinationen, die das miteinander verbinden. Also dass zum Beispiel vorne so ein sehr auffälliges Element ist, das dann in ein Bett übergeht und die Moderatorinnen dann anfangen können zu sprechen, bis es nachher wieder in eine Musik übergeht. Ganz verschiedene Formen und Bausteine, die eben dazu geeignet sind, immer wieder Stimme und Musik, Hintergrund und Vordergrund miteinander zu verzahnen, um, das ist die typische Zielsetzung, möglichst einen idealen Flow herzustellen und ganz gezielt steuern zu können, wann Aufmerksamkeit generiert werden soll.
Ein wichtiges Stichwort dabei ist ja auch wahrscheinlich Corporate Design, also dass Radiosender voneinander unterscheidbar werden und man erkennt, ich höre jetzt gerade den und den Sender.
Genau, Jingle-Pakete sind ganz typisch die Elemente, mit denen Corporate Design hergestellt wird.
Glauben Sie eigentlich, dass der Sound im digitalen Zeitalter sich eher verbessert oder verschlechtert hat?
Ja, beides. Also tatsächlich findet beides statt, meiner Erfahrung nach. Zum einen ist es schon so, dass ich sag mal, früher in einem analogen Zeitalter, als man noch viel mit Band geschnitten hat, es sehr viel mehr Expertise geben musste. Also Leute, die Band geschnitten haben, mussten das erstmal lernen, waren auch darauf angewiesen, zuzuhören. Das hat sich alles dadurch verändert, dass wir heute mit Schnittsystemen arbeiten, dass diese Schnittsysteme, digitale Systeme so billig geworden sind, beziehungsweise heute hat es ja jeder auf dem Rechner, die kriegt man kostenlos mit dazu, wenn man einen Rechner kauft. Das heißt, es ist alles sehr einfach geworden und dadurch ist auch die Notwendigkeit, sich ein Know-how anzueignen, dabei ein Stück weit in den Hintergrund geraten. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass digitale Systeme, vor allem wenn wir dann in größere Produktionen reingehen, in die Hörspielproduktion oder in die Produktion von großen auditiven Features, Radio-Features, wenn wir da reingehen, haben die digitalen Systeme so viel mehr an Möglichkeiten heute zu einem erschwinglichen Preis, dass im Grunde die großen Produktionen oft, meiner Erfahrung nach, sehr viel besser oder sehr viel kreativer geworden sind als früher.
Wenn Sie in einem Satz sagen müssten, wie die Zukunft des Radios klingt, was sagen Sie?
Wie die Zukunft des Radios klingt, also erstmal bin ich sehr optimistisch, was Radio angeht. Zum anderen glaube ich natürlich, dass sich der Sound von Radio immer mehr auch Podcasts annähert und damit sich mehr darauf konzentriert, für Kopfhörer gemacht zu werden. Also viel mehr, viel intimer, viel persönlicher sein wird.
Kiran Patka, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben, hier mit uns im Studio über Sound zu sprechen.
Ich danke euch.
In unserer zweiten Sendung zum Thema Sound soll es noch um weitere Aspekte gehen, die wir heute noch nicht oder nur im Ansatz behandelt haben. Zum Beispiel, wie man mit Hilfe von Sound Geschichten erzählen kann.
An den Reglern saß heute Klaus Klein, Redaktion führte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über den Tübinger Campusfunk erfahren wollt, schaut doch mal auf der Website unter mikro-europa.de vorbei. Am Mikrofon waren Franziska Wasserberg
und Anton Wössner.
Viel Spaß und bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Thank you.